Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Permakultur, Pflanzenkohle und dem Kompostieren. Ich bin wie immer der Nils und dabei ist auch wie immer der Franz.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Sehr schön. Genau, ich habe es gerade schon mal im Titel fallen lassen. Heute geht es um das Kompostieren. Bevor wir in das ganze Thema einsteigen, werde ich ganz kurz mal skizzieren, wie die heutige Folge aussehen wird. Wir werden erstmal über das Kompostieren im Allgemeinen reden. Was ist Kompostieren? Wie funktioniert das? Was kann man kompostieren und was nicht? Dann werden wir auf einen selbstgebauten Komposter eingehen, den der Franz sich ausgesucht hat und den wir zusammen fertiggestellt haben, demnächst. Dazu kommt, glaube ich, auch ein Video hoch, richtig?
Genau. Einen Tag später, also wenn ihr am Freitag den Podcast hört, am Samstag kommt, denke ich, das Video, könnt ihr direkt quasi einen Tag das und den nächsten Tag geht's direkt weiter.
Sehr schön, rundum Service. Jedenfalls gehen wir dann auf einen Komposter, einen Dreikammer-Komposter und warum wir gerade diesen gebaut haben. Und ganz am Ende fassen wir nochmal zusammen in einem kleinen How-To, worauf solltest du achten, wenn du einen Komposter, wenn du selbst kompostieren möchtest.
Schöner Anfang. Hast du schön zusammengefasst. Du weißt
ja
mal genau, was auf einen zukommt. Vielleicht, du hast ja schon angesprochen, zum einen, das war der eigentliche Grund. Wir haben selber einen Komposter gebaut. Reden wir nachher drüber. Mhm. Aber wir haben auch, habe ich gehört, eine Mail bekommen, wo das dann danach, als wir es schon festgelegt haben, dass es unser nächstes Thema ist, nochmal als Vorschlag per Mail kam. Habe ich das richtig im Kopf?
Richtig, ja. Das war ganz schön lustig, ja. Hat sich jemand das gewünscht, das Thema?
Ja, wir hätten einfach sagen sollen, dass wir es deshalb gemacht haben.
Genau,
aber
natürlich.
Aber es war jetzt so ein Zufall, dann muss man das auch mal.
Richtig. Bevor wir einsteigen, hätte ich allerdings eine Frage an dich. Und zwar habe ich mir du hast doch Agrarwissenschaften studiert, richtig?
Mhm, ja.
Und was war dein Schwerpunkt da nochmal?
Nutzpflanzenwissenschaften.
Nutzpflanzenwissenschaften, okay. Pflanzen also, das heißt ja wahrscheinlich, du kennst dich sehr gut mit Pflanzen aus. Und zwar habe ich mir mal ein paar interessante Pflanzen rausgesucht und habe mir ein paar Pflanzen ausgedacht. Und ich möchte dir jetzt mal ein paar Pflanzen vorlesen. Und du musst entscheiden, welche von diesen Pflanzen echt ist und welche Pflanze davon ich mir ausgedacht habe, okay?
Ja, okay.
Okay, ja, du scheinst nicht begeistert zu sein.
Ich bin ja kein Botaniker, ne? Aber ich mache gerne mit.
Schon, Sandbagging haben wir das genannt, wenn du schon vorher die Erwartung runtersetzt, bevor du überhaupt performst.
Ich hoffe, du hast dir die wissenschaftlichen Namen aufgeschrieben. Wir haben mit den Gemeinnamen haben wir nämlich nicht so viel gearbeitet. Nein, nur Spaß. Fang an.
Gut, dann werden wir jetzt mal ein paar Gemeinnamen kennenlernen. Okay, also entweder das Stockeierkraut oder der Leberwurstbaum.
Ich würde mit dem ersten gehen. Den Leberwurstbaum, der hört sich komisch an.
Und das ist falsch. Das Stockeierkraut habe ich mir ausgesagt. Den Leberwurstbaum gibt es wirklich. Und er sieht wirklich so aus, als würden Leberwürste daran wachsen. Das sind so längliche Früchte. Die sind aber nicht essbar.
Ah, wo steht der?
Der steht in Afrika. Dort wird dem einiges zugeschrieben, irgendwelche Heilwirkungen, aber nichts davon ist bestätigt. Auch zur Genitalvergrößerung habe ich nachgelesen. Also da gibt's
so bist du drauf gestoßen.
Mensch, probieren einiges. Vielleicht, ja. Jedenfalls, okay, kommen wir mal zum zweiten.
1-0 für dich.
Entweder die böhmische Vulva oder der Waliser entweder die böhmische Vulva oder der Waliser Schwingel.
Ich sehe schon, an welcher Seite des Internets du so unterwegs warst. Ich bin böhmische Vulva war es, richtig?
Ja.
Das war das erste.
Der zweite war Waliser Schwingel.
Ah, ich bin beim Waliser.
Ja, da bist du richtig. Der Waliser Schwingel, den gibt es. Das ist ein Süßgrasgewächs, also eine Graspflanze.
Ah, cool. 1-1. Hast du noch
einen? Okay, eins habe ich noch, ja.
Okay.
Entweder die Verpiss-dich-Pflanze oder das Rühr-mich-nicht-an.
Rühr-mich-nicht-an.
Ja, es war jetzt eine Fangfrage, weil beide gibt es natürlich.
Ah, wolltest du, dass ich, falls ich alles falsch habe, dass ich auch irgendwas noch...
Dass du ich wusste ja nicht, wie ich deine Kompetenzen einschätzen kann dahingehend.
Es gibt, ganz kurz dazu, es gibt, wer mal in Bonn ist, es gibt einen botanischen Garten, einen großen botanischen Garten und daneben ist noch so ein Nutzpflanzengarten. Ja, der ist nicht damit verbunden, der ist ein Stück weiter weg, aber es lohnt sich, den anzugucken, weil da gibt's eine Reihe mit Pflanzen, die haben auch so ganz lustige Namen und die riechen alle nach ganz lustigen Sachen. Und es ist wirklich so, nach Gummibärchen oder Füßen oder was auch immer. Also es gibt ganz viele Pflanzen, die wirklich eins zu eins nach irgendwelchen Sachen riechen, wo man denkt, boah, das gibt, kann doch keine Pflanzen geben, die so riechen. Aber doch, da darf man auch dann dran rum. Man muss das ja immer so ein bisschen zwischen den Fingern reiben, dass man das riecht und dann lohnt sich sehr. Also wenn, gibt es bestimmt auch in anderen Städten Nutzpflanzen, Garten, wo es so Pflanzen
gibt. Das war in Bonn, hast du gesagt, ne? Kommt Haribo nicht sogar aus Bonn? Und wenn du jetzt gerade gesagt hast, die riechen nach Haribo, vielleicht ist der Hansriegel Bonn, der Hansriegel, so heißt er ja, ne? Vielleicht mal durch den Botanischen Garten gegangen und hat sich diese Pflanze gesucht und dachte, boah, so wie das riecht, so möchte ich Süßigkeiten herstellen.
Ich hab mein Abitur auch in Bonn gemacht und unsere Schule war nicht weit weg von einem Haribo-Fabrik und es roch immer nach diesen, kennst du Haribo Colorado? Das sind die, wo so ganz viele verschiedene drin sind. Und es gibt ja diese Lakritze, die so Konfekt drumherum haben. Und es roch immer nach diesem Konfekt, was da drumherum ist. Ich weiß nicht, ob Konfekt das richtige Wort ist, aber um diese bunte Masse da drum mit dem Kokos oder was zum Teil da drin ist. Danach roch es immer eigentlich. Ganz angenehm.
Ja, glaube ich. Lenkt bestimmt gar nicht vom Lernen ab, ne?
Ja, also irgendwann ist man es halt satt, dann hat man jetzt nicht mehr so Bock auf Haribo, aber glaube die einzige Stelle, wo es die ganze Zeit danach riecht.
Ja, bevor wir jetzt kurz weitergehen, ich wollte noch ganz kurz zu den Pflanzen sagen, und zwar die Verpiss-dich-Pflanze heißt so, das gab irgend so einen Gärtner, der hat die gezüchtet und der hat davon behauptet, dass sie dafür sorgt, dass Hunde und Katzen fernbleiben. Weil das ist wissenschaftlich aber jetzt nicht so bestätigt worden. So, bist du bereit? Kompost?
Endlich, ja.
Wunderbar. So, dann erzähl doch mal. Warum gerade Kompost und was ist eigentlich Kompost?
Ja, wir haben ja, hast du ja schon angedeutet, ne? Wir haben ja zusammen einen Komposter gebaut. Haben wir auch ein Video zu gemacht, was bei YouTube online ist. Wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich, außer ihr hört ihn am ersten Tag, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Und da haben wir einen Dreikammerkomposter gebaut. Gehen wir nachher bestimmt noch auf ein bisschen näher drauf ein, was der macht, anders als ein Komposthaufen oder so. Und so sind wir drauf gekommen, den Komposter zu besprechen. Außerdem sind wir ja große Permakultur-Fans und so ein Komposter passt natürlich super in so einen Kreislaufgedanken, ne, dass man mit seinen Bioabfällen irgendwas macht. Ich denke, niemand schmeißt die irgendwie in die Biotonne, der so ein bisschen in die Richtung gehen möchte, sondern möchte die natürlich wiederverwerten. Und da ist ein Komposter natürlich genau die richtige Waffe, um das herzustellen, um das zu bewerkstelligen. So.
Sind ja wertvolle Nährstoffe, die man dann im eigenen System halten kann.
Genau, ne? Die schickt man ja sonst einfach weg. Und wenn man sie kompostiert, das heißt, man hat ja nachher Komposterde, die ist sehr nährstoffhaltig und hält sehr gut Wasser, ist ein Bodenaufwerter. Und wenn man die aus diesen Dingen herstellt, hat man natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen ist man seine Bioabfälle losgeworden und zum anderen hat man hochwertige Komposterde, die man in seinen Boden einbringen kann, sodass er fruchtbarer wird.
Ich habe ja schon in einer früheren Folge, ich glaube in der Mulchfolge war das, da habe ich mal die Äußerung getätigt. Ich habe mal Kompost mit Mulch verglichen und da hast du mir direkt auf die Finger geschlagen und gesagt, nee, das ist was ganz, ganz anderes. Was genau ist denn jetzt der Kompost? Ist es ein Dünger? Kann man ihn als Dünger bezeichnen?
Ja, man kann so ein bisschen mit einem sehr hochwertigen Bodenaufwerter, so wie Humus quasi vergleichen. Humus im Boden ist dann noch ein bisschen anders gebunden. Es geht vielleicht jetzt schon ein bisschen zu weit, aber es ist halt organisches Material, was zersetzt wurde. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie ein Lego-Gebäude. Man hat sich irgendwie eine Hogwartsburg aus Lego gekauft. Und sind quasi die Pflanzen. Wenn ich die auf den Kompost gebe, dann werden die in ihre Einzelteile zerlegt. Und das passiert halt bei den Pflanzen durch Makro- und Mikroorganismen. Das heißt, man hat nachher die Nährstoffe übrig, die dann von höherwertigen Lebewesen oder von Pflanzen aufgenommen werden können. Und genau das passiert bei der Kompostierung. Was Mulch ist, dafür müsst ihr euch die Mulchfolge anhören. Ich denke, das müssen wir jetzt nicht nochmal besprechen.
Nee. Es war nur nochmal, um klarzustellen, dass wo kann ich denn den Kompost jetzt einordnen, gedanklich?
Genau, also es ist ein sehr fruchtbarer Boden, eine sehr fruchtbare Erde, die man seinem Boden beimischen kann.
Was ich zum Komposter oder was mir so als eine der goldenen Regeln oder als eine der Maße mitgeteilt wurde, auf die man achten sollte, wenn man kompostiert, war immer das C- und das N-Verhältnis. Magst du vielleicht mal kurz umreißen, was damit gemeint ist?
Ja, man sieht schon, ne? Also die sind schon Ähnlichkeiten zum Mulch. Also kann man schon verstehen, dass du da ein bisschen durcheinander gekommen bist, weil genau das haben wir ja auch in der Mulchfolge besprochen. Und genau, das CN-Verhältnis ist auch beim Kompostieren sehr wichtig, denn es gibt Auskunft darüber, wie schnell eine Biomasse abgebaut wird. Das heißt, das CN-Verhältnis, C steht für Kohlenstoff, N steht für Stickstoff, und das beschreibt quasi das Verhältnis, wie viel Kohlenstoff im Verhältnis zu Stickstoff in diesen Pflanzen sind ja jetzt meistens vorhanden ist, in diesen Pflanzenmaterialien. Und wenn es ein sehr weites CN-Verhältnis ist, das heißt, wir haben sehr viel Kohlenstoff und sehr wenig Stickstoff nur, dann wird es sehr langsam abgebaut. Das sind meistens holzige Dinge, Holz zum Beispiel, oder auch Stroh. Und die haben halt ein sehr weites CN-Verhältnis. Kann man sich auch vorstellen, ne? Das sind ja so Sachen, wo du denkst, boah, wenn ich die irgendwo hinschmeiße, die dauern lange, bis sie verrottet sind. Und wenn das CN-Verhältnis sehr eng ist, das heißt, wir haben viel Stickstoff, den die Mikroorganismen brauchen, um das abzubauen, dann geht dieser Abbau auch viel schneller.
Man kann sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie wenn ich mir einen Teller Spaghetti mache. Und Spaghetti ohne alles schmeckt natürlich nicht, deswegen mache ich mir eine Soße dazu. Und wenn ich zu wenig Soße habe, dann kann ich die Spaghetti nur sehr langsam essen, weil es sehr trocken ist. Und das muss das richtige Verhältnis zwischen Soße und Spaghetti sein.
Ja, genau. Wenn es zu eng ist, ist es auch schlecht. Und ja, stopft man es zu schnell in sich rein, das ist auch nicht gut. Genau, man sollte da, beim Kompost ist es so, Kompost, ich weiß nicht, irgendwie, das habe ich mal gehört, kommt von Komposition oder so, wird, glaube ich, so gesagt. Weil man, also es kommt irgendwie von einem ähnlichen Wort und deshalb sagt man ja Kompost, Komposition, weil man muss halt eine gute Mischung aus allem finden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man im Kompost nur Dinge mit einem engen CN-Verhältnis haben will, also irgendwelchen Stallmist oder so, aber das funktioniert auch nicht. Man muss halt eine gesunde Mischung haben. Ne? Am besten so heterogen wie möglich, also so viele verschiedene Dinge, weites CN-Verhältnis, enges CN-Verhältnis. Gut, man soll natürlich jetzt keine Baumstämme da reinlegen, die dauern natürlich sehr lange, sondern wenn man Holz reinmacht, dann muss man es wahrscheinlich häckseln und selbst dann dauert es noch sehr lange. Aber mit einem gesunden Maß von allem so ein bisschen da rein, damit es heterogen ist und sich vernünftig umsetzen kann. Umsetzen heißt in dem Falle, dass halt aus dieser Biomasse, dass die zu dieser Komposterde wird, die wir haben möchten, dass sie abgebaut wird in ihre Bestandteile. Hatte ich ja eben erklärt.
Genau, du hattest gerade eben auch schon Stallmist angesprochen. Ich kann mich daran erinnern, als ich in meiner Jugend, wenn ich an einen Komposter gedacht habe, habe ich immer an so eine Kiste gedacht, wo die ganzen Essensreste aus der Küche reinkommen. Aber Stallmist, Stroh, das scheinen ja schon Dinge zu sein, die nicht aus der Küche kommen. Wie ist das denn, also womit habe ich denn, worauf sollte ich denn achten, wenn ich jetzt mir vorstelle, also soll ich das alles zusammenmischen, dass ich sowohl die Küchenabfälle als auch die Materialien, die ich aus dem Garten habe, als auch den Mist vielleicht von den Hühnern, alles zusammenschmeißen und das kompostieren?
Ja, also Mist gar nicht unbedingt so. Der ist nicht so dafür geeignet. Wie gesagt, wir wollen halt, also der Komposter ist auch nichts, was jetzt irgendwie, also wir gehen jetzt mal, wir kommen ja gleich noch auf die verschiedenen Arten, da gibt es ja ganz verschiedene Dinge. Ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passieren soll, es soll auch nicht jetzt zu schnell sein, deshalb so Mist und so, bringt immer sehr viel Stickstoff damit rein. Das, wenn dann sehr vorsichtig. Also es ist jetzt nicht sowas wie ein Misthaufen. Aber aus der Küche und Gartenabfälle können sehr viele Sachen da drauf. Also alles, was wir kommen da bestimmt nachher noch zu, das gibt auch Ausnahmen, die vielleicht nicht unbedingt drauf gehören. Aber sonst, was aus der Küche kommt und was aus dem Garten kommt, kann man fast alles draufschmeißen. Ausnahmen kommen nachher.
Genau, ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, das kann ich vielleicht mal aus meiner Erfahrung reden. Ich hatte auch mal einen Komposter angelegt gehabt, bei einem von den Permakulturprojekten. Und dort habe ich öfters, also du hast jetzt gesagt, es kommt auf das richtige CN-Verhältnis an, man kann entweder zu weites oder zu enges haben. Und ich habe es meistens so erlebt, auch in den Komposter, die ich selbst jetzt auch hier zu Hause gemacht habe, meistens ging es dahin, dass zu viel N da war, das heißt, dass es zu eng war. Und dann geht es, also mir ging es nicht nur zu schnell, sondern der ist dann auch zusammengesackt und wurde schmierig. Und dann fängt er auch an zu stinken, so dass halt die Kompostierung nicht, die soll ja eigentlich nicht riechen.
Genau, beim Kompostieren ist es nämlich so, ja, dass wir eine Reaktion mit Sauerstoff haben. Das heißt, es fängt nicht an zu stinken, es wird kein Methan produziert. Und deshalb muss ein Kompost auch immer ganz gut belüftet sein, ne? Und wenn man halt so matschiges Zeug hat oder zu nasses, dann, und wie du gesagt hast, so zusammensackt, dann fängt halt an, das Ganze und unter Ausschluss von Sauerstoff zu reagieren, und dann wird halt Methan zum Beispiel freigesetzt. Das ist ja das, was man eigentlich in der Biogasanlage haben will, ne? Da hat man, dann kommt kein Sauerstoff ran und dann haben wir eine Umsetzung ohne Sauerstoff. Und dann entsteht Methan, und das können wir dann zur Energiegewinnung nutzen. Aber das möchten wir beim Kompost, das ist das Gegenteil. Da wird dann CO2 frei.
Genau. CO2 ist dann die Öko-Variante von den Gasen, die da frei werden kann.
Das ist ja der natürliche Kohlenstoffkreislauf, ne? Also CO2-Ausstoß ist ja immer sehr negativ behaftet. Hier ist es halt so, wenn die Menschen nicht da sind in der Natur, passiert es halt auch immer, dass CO2 ausgestoßen wird, aber halt immer im Kreislauf. So, es wird halt auch wieder von den Pflanzen eingesammelt.
Genau, richtig. Und nur mal um das, was ich gerade sagen wollte, ganz kurz zu umreißen. Also man kann andere klimaschädliche Gase umrechnen in CO2, das nennt sich CO2-Äquivalent. Und ich glaube, Methan hat einen Umrechnungsfaktor von 30 oder 32. Das heißt, eine Einheit Methan ist 32 Mal so schlimm wie eine Einheit CO2. Ja, das genau. Deswegen reden die Leute, oder kommt es jetzt zumindest mehr und mehr auch ins Gespräch, dass man mehr darauf achtet, wo wird Methan freigesetzt. Und wenn ich, also meine Erfahrungen waren jetzt, wie gesagt, dass ich oft ein zu hohes N-Verhältnis drin hatte. Was kann ich denn machen, wenn ich merke, ich habe jetzt Küchenabfälle, und die sind ja meistens sehr stickstoffhaltig. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich merke, okay, ich habe zu viel Stickstoff drin? Soll ich mit dann, du hast gerade eben Stroh angesprochen, soll ich dann Strohballen mit dazu schmeißen?
Ja, also vielleicht sollten wir gleich erstmal auf die einzelnen Arten eingehen und dann, dass wir uns mal auf eine festlegen, über die hier reden, weil es gibt ja doch ganz extrem viele verschiedene Arten von Kompostmöglichkeiten. Und das sollte man natürlich, also wenn es zu spät ist, dann ist es immer oft schon schwer, das wieder komplett zu retten, indem man einfach was dazu wirft. Das sollte man sich vorher schon überlegen, und halt auch sowas wie so faserhaltige Pflanzen oder vielleicht ein paar Äste dazu, oder ne, halt Stroh hat man ja auch oft irgendwie als Einstreu oder so, was man dann da reinschmeißt, dass man das schon von Anfang an mit bedenkt, mit dazu gibt. Bei diesen klassischen Komposthaufen oder Mieten hat man ja auch unten immer erst so eine Schicht aus Reisig, bevor dann das eigentliche Material kommt, dass auch von unten gut Luft drankommt. Also das ist auch immer schon ein bisschen Planung gefragt, und ich glaube, es ist auch Übungssache, ne? Also irgendwann weiß man so, okay, jetzt habe ich sehr viel davon, muss ich nochmal ein bisschen davon dazugeben, ein bisschen wie so beim Kochen, und hat man, glaube ich, aber schnell drin. Man hat ja auch immer Feedback irgendwie. Wenn irgendwie nichts passiert, dann sieht man ja, habe ich irgendwas falsch gemacht.
Ja, das stimmt allerdings. Das hatte ich dann auch sehr schnell bekommen. Aber gut, dann kommen wir mal dazu, du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Arten von Komposter. Wenn ich jetzt auf meine Erfahrung zurückblicke, ich hatte mal so einen Heißkomposter gebaut, den muss man, ist schon lange her, ich glaube, alle paar Tage musste oder jeden Tag sollte ich den wenden, und der wurde dann auch, ich meine, die ideale Temperatur, da streiten sich die Geister, aber wir hatten es auf 60 Grad abgezielt, wie heiß es werden sollte da drin.
Die sind ja, glaube ich, auch isoliert, oder? Also die haben noch, die sind ja dafür ausgelegt, so Heißkomposter sind ja dafür ausgelegt, dass sie halt auch funktionieren, wenn es kalt ist zum Beispiel. Die haben ja, meine ich, noch so eine Schicht außen, die das Ganze auch noch nach außen isoliert, oder?
Wir haben einfach einen Komposthaufen gebaut aus Mist, Stroh, andere Materialien, und der hat dann, und den dann mit Mikroorganismen und Molasse, glaube ich, also Zuckerwasser, damit die Mikroorganismen sich schnell vermehren, geimpft. Und dann hat man so ein riesiges Thermometer, was wir dann in den Komposthaufen reingesteckt haben. Und da konnte man dann sehen, wie heiß es darin ist. Und diesen Haufen hat man einfach jeden Tag umgeschichtet. Und da musste man, glaube ich, auch darauf achten, dass man die äußeren Teile nach innen wieder schichtet und die inneren wieder nach außen. Und das war jetzt in Australien, subtropisches Klima, wenn ich jetzt zurückdenke, vielleicht so 25 Grad. Aber es war schon warm, also es hat da schon gedampft, der Haufen, wenn man ihn umgesetzt hat. Aber wenn ich jetzt mal weitergehe, also das wäre jetzt eine Art von Kompost. Warum hast du dich denn dafür entschlossen, den Dreikammer-Komposter zu nehmen und nicht einfach einen normalen Einkammer-Komposter oder einen kleinen Komposthaufen?
Genau, und Komposthaufen habe ich ja gerade schon ein bisschen angerissen, wie der aufgebaut ist. Ne? Man hat so verschiedene Schichten, wie ein bisschen wie beim Hochbeet. Also da fängt man auch unten mit so Reisig an und dann wird man quasi immer feiner und oben hat man Komposterde. So macht man das beim Komposter auch, beim Kompost auch. Und den muss man aber immer wieder umsetzen. Ne? Das heißt, man wartet, bis es verrottet ist. Und ja, nach einem Jahr spätestens setzt man den dann um. Das heißt, man baut das Ganze ab und baut es an der nächsten Stelle wieder auf und fängt wieder mit so einem Komposthaufen an. Finde ich ein bisschen umständlich und auch irgendwie, dann hat man ja, okay, wo stelle ich denn jetzt als nächstes hin? Ja, man kann ja auch immer so dieselben Punkte nehmen. Aber eigentlich kann man das Ganze ja auch so machen, dass man nicht den Komposter umsetzt, sondern die kompostierten Materialien. Und deshalb dachte ich, Dreikammerkomposter ist auch, glaube ich, das, was man liest immer, das ist die Profi-Variante unter den Kompostern. Da macht man es halt so, dass man nach einer bestimmten Zeit die Biomasse von der einen in die nächste Kammer schippt und dann in die letzte. Und dabei entsteht halt diese Komposterde und der Komposter bleibt aber immer an einer Stelle. Das heißt, man hat immer seinen Fixpunkt. Wenn man sich den gut ausdenkt vorher, also ne, der Standort ist halt relativ wichtig, wenn der gut steht, dann hat man den halt auch an derselben Stelle. Wenn man beim normalen Komposthaufen, wenn der gut steht, und dann ist er im nächsten Jahr wieder ein bisschen woanders, weiß ich nicht. Fand ich nicht so effektiv, kam mir auch nicht so effektiv vor.
Wie genau ist der Dreikammerkompost jetzt aufgebaut? Also du hast gerade schon umschnitten. Also der hat wahrscheinlich drei Kammern und man schmeißt von einer Kammer das kompostierte Material oder zu kompostierende Material in die nächste Kammer.
Ja, möchte man meinen, ne, dass der drei Kammern hat. Eigentlich hat er aber vier. Nein, natürlich hat er drei und zwar... vielleicht können wir auch nochmal durchgehen, wie wir den aufgebaut haben danach. Also ich erkläre ganz kurz noch das eigentliche System. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Dann heißt er nicht so, ist dann ein Mehrkammerkomposter. Es gibt den auch mit zwei Kammern, zum Beispiel, dass man in der ersten Kammer lässt man es anfangen zu verrotten und nach einem halben Jahr ungefähr schippt man es dann in die zweite Kammer. Und durch dieses Umschippen hat man wieder dieses, okay, es wird durchmischt, die Ränder sind natürlich nicht so kompostiert wie das Innere, dann macht man es natürlich auch so, dass man das Innere so ein bisschen nach außen macht und andersrum, damit alles durchkompostiert und dann so kommt auch wieder Sauerstoff dran, das Ganze wird ein bisschen aufgelockert und dann ist es in der zweiten Kammer, da verrottet es weiter und in der dritten hat man dann seine fertige Komposterde, die dann da sind natürlich dann noch einzelne Bestandteile, das ist ja nicht alles auf einmal fertig. Das kommt ja wieder aufs CN-Verhältnis an, da kannst du dann weiter verrotten und aber auch als Lager, also kannst du es dann auch benutzen in der dritten Kammer. Jetzt ist es bei manchen, machen es auch so, dass du in der ersten Kammer quasi alles lagerst, was du auf den Kompost schmeißen willst und du schippst es dann immer aus der ersten in die zweite nach, das quasi in der zweiten verrottet und die erste dient nur als Behälter für Nachfüllbiomasse. Da gibt es ein bisschen verschiedene Aufbauten, ich glaube, da muss man einfach gucken, wie man da selber am besten mit klarkommt. Aber das ist halt so dieser Grundgedanke dahinter. Und eigentlich ist es relativ einfach selber zu bauen. Man baut einfach drei Komposthaufen nebeneinander und baut sie halt so, dass man gut vom Rumschippen kann. Ne? Du musst ja die Biomasse von der ersten in die zweite schippen, dass man da gut drankommt. Ansonsten eigentlich ein relativ simpler Aufbau. Also es ist jetzt nichts Kompliziertes.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, also ich hatte vorher den Dreikammerkomposter nie wirklich ins Auge gefasst, aber seitdem wir den jetzt gebaut hatten, habe ich nur Vorteile gesehen und ein ganz, ganz großer Vorteil, den ich finde, also wenn ich einen normalen Komposter habe, dann schmeiße ich ja kontinuierlich jede Woche, schmeiße ich da neues Zeugs drauf normalerweise. Und das heißt, dieser Kompost ruht nie, muss immer was Neues drauf. Und wenn wir jetzt diesen Dreikammerkomposter haben und wir sagen jetzt, in der ersten Kammer ist die erste Kompostierstufe, und dann nach einem halben Jahr setzen wir das in die zweite um. Das heißt, in der zweiten Kammer bleibt es einfach nur noch sitzen und verrottet und kompostiert sich weiter. Und wir schmeißen nichts Neues mehr drauf. Das gibt uns nämlich die ideale Möglichkeit, genau dort einen kleinen Kürbis drauf zu pflanzen. Und ich hatte ja schon einmal angeschnitten, dass Kürbisse es lieben, in sehr nährstoffreicher, komposthaltiger Umgebung zu wachsen. Und das ist, glaube ich, ein sehr zufriedenstellendes Gefühl, wenn man das genau, nämlich, also wenn ich das jetzt machen würde, würde ich das genau so timen, dass ich dann den Kompost von der ersten in die zweite Kammer umsetze und danach den Kürbis da drauf pflanze. Dann bleibt er 6 Monate da drauf, wächst groß, wird abgeerntet und danach kann ich das Ganze nochmal eins weitersetzen. Finde ich ein ideales System.
Ja, denke ich auch, ne? Also das habe ich mir auch gedacht. Das könnte man eigentlich, wenn es soweit ist, auf jeden Fall mal machen, wenn die Jahreszeit passt. Man muss ja einmal vielleicht habe ich das nicht richtig erklärt, man schmeißt immer nur in die erste Kammer Biomasse nach und in die zweite kommt es dann, wenn es ein bisschen an umgesetzt ist. Mhm. Und wenn das zeitlich passt, also man muss erstmal einmal 3 Durchläufe machen, bis alle Kammern gefüllt sind. Und wenn das passt, würde ich das, glaube ich, auch machen mit dem Kürbis. Also der kann sich dann schon ruhig schon mal die ersten Nährstoffe da rausstibitzen. Aber finde ich eine gute Idee, ja. Mhm. Aber was, vielleicht können wir mal drauf kommen, wie wir den gebaut haben. Mhm. War ja doch ein bisschen Arbeit. Aber wir haben es uns auch ein bisschen schwer gemacht. Also man kann es sich sehr leicht machen, indem man ihn einfach aus Brettern oder Paletten oder so baut. Wir haben es jetzt so gemacht, wenn ihr euch das Video anguckt, seht ihr das. Wir haben die Seitenwände und die Rückwand aus Haselnussruten gemacht. Also so Haselnüsse, die wachsen ja in so einzelnen Ästen, Ruten, Stämmen nach oben. Die sind nicht so dick und die kann man sich abschneiden. Da kann man ganz gut mit bauen. Und aus denen, die übereinander gestapelt, haben wir die Seiten und die Rückwand gebaut. Und diese mittleren Trennwände und die vordere Wand haben wir aus alten Brettern gebaut. Und das mit den Haselnussruten ist halt viel Arbeit, die zu sammeln. Ging aber trotzdem, oder? War okay.
Ja, ich hatte es ehrlich gesagt unterschätzt, weil ich dachte, ja, wir gehen ja einfach rein, da wächst ja überall Haselnuss, das ist ja so eine leicht verwilderte Umgebung da, das letzte Stück bei euch. Aber was ich doch schwierig fand, war, dass die Routen natürlich gerade sein müssen. Und wenn man jetzt schon das vielleicht einmal abgeerntet hat und geguckt, sich die geradesten Stücke rausgenommen hat, dann muss man halt welche nehmen, die nicht so ganz gerade gewachsen sind, und dann zieht sich das schon mal etwas in die Länge. Aber es war auf jeden Fall machbar. Und es sieht jetzt sehr schön aus, finde ich.
Ich denke auch, jetzt sieht es halt so ein bisschen deplatziert aus, weil es halt neu ist. Aber ich denke, wenn das ein Jahr, so sah man, ich habe auch so ein Hochbeet so ähnlich gebaut, so sah das am Anfang auch aus. Aber wenn dann einmal so die Pflanzen drumherum wachsen und das Ganze ein bisschen integriert ist an diesen Haselnuss, Routen können halt auch super Pflanzen hochwachsen oder rauswachsen. Mhm. Dann sieht es, glaube ich, noch besser aus. Aber ja, vielleicht können wir ja über diesen Punkt kurz auf den Standort von so einem Kompost eingehen, wo man den am besten hinstellt. Ich weiß nicht, kennst du, du hast ja auch doch schon ein bisschen Erfahrung mit Kompost gesammelt. Kennst du so ein paar Eckpunkte, die man beachten muss, wenn man Kompost, also wo steht der am besten? Hast du da schon ein paar Ideen?
Ja, du hast ja eben schon mal gesagt, es kommt, ne, beim Kompost gibt es so zwei große Variablen, auf die man achten sollte. Einmal das CN-Verhältnis und dann der Feuchtigkeitsgehalt. Wenn es trocken ist, trocknet er aus. Wenn es zu nass ist, dann ja, passiert das, was bei mir passiert ist. Deswegen würde ich mal vermuten, ist es wahrscheinlich gut, den im Schatten aufzubauen, weil er da nicht austrocknen kann. Mhm. Und sonst, ja, wahrscheinlich da, wo es sich anbietet, die zu kompostierenden Materialien hinzubringen. Vielleicht noch irgendwo, wo Luft an die Seiten kommt. Also jetzt nicht zwischen zwei Betonwände.
Könnte ich mir vorstellen. Genau. Das haben wir ja beim der Permakultur. Die sind ja auf den Zonen eingeteilt. Und ein Komposter ist ja doch was man eigentlich jeden Tag besucht, ne? Gerade wenn man viel aus seinem eigenen Garten isst, da fallen ja auch viele Abfälle an, die man kompostiert. Das ist halt schon was man irgendwie überlegen muss, dass man den nicht zu weit wegbaut, sondern eher so in die erste Zone oder in die zweite, wo man halt dann schon irgendwie fast täglich dran geht. Genau, was ich noch hinzufügen würde, ist, dass der Boden muss halt, darf nicht versiegelt sein, also das muss einfach brachliegender Boden sein, damit Mikro- und Makroorganismen aus dem Boden in den Kompost klettern können. Die ja dann wichtig sind, um diese Verrottung einzuleiten. Und genau, ansonsten, was auch immer gut ist, wenn der Wind geschützt ist, damit es sollen halt nach Möglichkeiten immer gleiche Verhältnisse da herrschen.
Mit Makroorganismen meinst du die berühmten Kompostwürmer?
Würmer zum Beispiel, du hast es ja beim Verrotten, hast du ja so, dass die großen Stücke ja erstmal klein gemacht werden müssen. Und da hast du dann zum Beispiel Würmer, die das machen oder so. Und je kleiner die dann zerteilt wurden, je kleiner die Lego-Stein-Konstrukte dann sind, umso kleiner sind dann auch die Organismen, die das umsetzen. Mhm. Genau. Aber da gibt's viele, ne? Also das sind nicht nur Würmer, das ist, wenn man sich so einen Boden mal anguckt, da ist ja sehr, sehr viel los. Genau, sowas. Mhm. Also wir hatten, er soll nicht in der Sonne stehen. Wir haben ihn jetzt unter einen Baum gestellt, so halb unter einen Baum und direkt an der Hecke. Ich glaube, das ist ganz gut, der Standort, dass die Sonne da nicht so drauf knallt. Man kann ihn auch abdecken dann im Sommer oder im Winter, dass er zum einen nicht austrocknet und zum anderen nicht so leicht erfriert.
Und ich fand es sehr, sehr schlau gemacht. Bei euch gibt es eine leichte Steigung und wir haben das, du hast das dir so schön ausgedacht, dass das mit der Steigung geht. Das heißt, man hat die erste Kammer oben und danach die zweite und dritte Kammer weiter unten. Dann fällt das Umschaufeln einfacher.
War jetzt eher zufällig. Habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, bevor du es angesprochen hast. Aber ja.
Es war natürlich alles geplant.
Kann natürlich auch sein, dass dann bei Regen die Nährstoffe in die anderen Kammern ausgewaschen werden oder irgendwas ausgewaschen wird. Aber das sollte jetzt kein Problem sein. Also ja, hat auf jeden Fall auch Vorteile bestimmt.
Ja gut, dann könnte man halt gucken, ob man dann unterhalb des Komposters dann genau dort vielleicht ein kleines Gemüsebeet anbaut. Und dann schaut, ne, da kann man, ach, könnte man einen Versuch draus machen. Also ja, ich meine, das mit der Austauschung von Nährstoffen, ein guter Punkt. Vielleicht wäre es dann ganz gut, den eher weiter oben zu haben, ne, wenn man einen Steigen
also,
hat.
Also kann natürlich auch sein, also ne, das oder das irgendwas anderes da, je nachdem, was man da drauf schmeißt. Aber ich glaube, also wenn es regnet, werden sie ja ausgewaschen und ob sie dann gerade runter in den Boden gehen, ein bisschen drüber schwemmen, ist ja alles, solange das alles Beet ist, ist ja eigentlich nicht so schlimm.
Ja, ja.
Kann man sie ja hoffentlich noch irgendwie nutzen.
Gut, ich wollte noch einen weiteren Komposter ansprechen, den ich auch öfters schon gesehen habe, und zwar den Komposter, den ich mal selbst hier zu Hause gebaut hatte, das ist ein Wurmkomposter. Hat man vielleicht auch schon mal öfters von gehört. Die Idee ist, dass nicht darauf gesetzt wird, dass man vermehrt darauf setzt, dass man Kompostwürmer zugibt in einem geschlossenen System. Das kann dann auch in einer Schale sein. Wir haben es in einer alten Badewanne gemacht. Und dort drin dann die ganzen Würmer, die zu kompostierenden Sachen zersetzen. Und in den Eingeweiden der Würmer leben ganz viele Mikroorganismen, auch ganz wichtige Mikroorganismen. Und die sollen wohl besonders gut sein und dann soll dort besonders guter Kompost raus werden. Und da kann man auch daraus so eine Art Wurmtee, heißt das auch im Deutschen Wurmtee? Wurmtee? Ja, kann man so einen Wurmtee rausmachen, das ist so eine flüssige Lösung. Gibt es Rezepte zu? Ich glaube, man muss den Kompost nehmen und den mit viel Luftzufuhr in Wasser auflösen und noch ein paar andere Stoffe dazu machen. Wahrscheinlich Zucker oder sowas, um die Mikroorganismen anzuregen. Jedenfalls hat man dann so eine ganz hochmikrobielle Lösung daraus. Haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ich muss auch sagen, also im Idealfall stinkt der auch nicht. Da gibt es, glaube ich, auch für die Küche, für Indoor gibt es so Lösungen zu kaufen.
Kann man sich auch gut selber bauen.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe es nur mal gesehen, weil das vorher hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, mir einen Kompost ins Haus zu stellen. Aber die haben sogar damit geworben, dass man den Wurmkompost in der Küche hat. Ich muss sagen, unserer riecht ein bisschen. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir zu wenig Kohlenstoff drin haben und dass zu wenig Luft drankommt.
Ja, kann natürlich sein. Ne? Bei sowas, wenn man das dann macht, dann braucht man natürlich auch irgendwie immer so eine Startzugabe an frischem Kompost aus einem Kompost, der schon aktiv ist zum Beispiel. Das kann man ja auch bei einem normalen Komposter machen, dass man Komposterde dazu gibt vom Nachbarn oder weiß ich nicht, irgendwer, der einen Kompost hat. Da sind dann halt schon die Mikroorganismen drin, die man braucht und dann können die da ihr Unwesen treiben. Und wenn man das dann zum Beispiel wie ihr in so einem geschlossenen Raum macht, dann ist es für die ja auch sehr schwer, von außen irgendwie da dran zu kommen. Aber kommt denn Erde raus, also Komposterde raus?
Ja, und also die Würmer, die erblühen auch. Also jedes Mal, wenn man ihn aufmacht, habe ich das Gefühl, dass da mehr Würmer drin sind. einziges Problem ist jetzt im Winter, wenn der Frost kommt. Also da müssen wir aufpassen, da haben wir die letzten Jahre Teile von den Würmern reingeholt. Und damit kommt man halt weniger kompostieren, weil wenn es kälter ist, sind die auch inaktiver. Das war so der einzig große Nachteil, dass sie halt erfrieren können. Gerade weil die auch oberhalb der, also weil die nicht im Boden sich verkriechen können, sondern oberhalb der Erdnarbe sich befinden. Aber sonst klappt ganz gut.
Gibt es nicht auch in Australien so Wurmfarmen, wo die gezüchtet werden?
Gibt es auch in Deutschland.
Ja, okay. Also da in Deutschland habe ich aber nicht so oft von, also ich habe schon mal von gehört, aber ich dachte, da unten ist das mehr so ein Ding. Oder ist es auch nicht so oft?
Also da wird auf jeden Fall sehr viel, da wo ich war, war auf jeden Fall sehr viel mit Würmern kompostiert worden. Es gab so eine Permakulturfarm von dem Jeff Lord, die hatten Komposttoiletten, sehr schöne Komposttoiletten, muss ich sagen. Sah aus wie eine richtig fein gemachte Toiletten. Gab es dann auch so 10 Stück in einer Reihe. Und die Hinterlassenschaften von den Menschen, die dort gearbeitet haben, wurden auch dann später von Würmern kompostiert. Die hatten dann auch mehrere Badewannen dort, die wurden dann mit Wasser berieselt. Und ich weiß nicht, wie viele Wochen die dort dann durchgejagt wurden, die Würmer. Auf jeden Fall wurde das auch mit Würmern kompostiert. Hatte ich auch vorher nicht gehört. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht Würmer ein größeres Ding sind.
Hm. Ja, okay. Ja. Ich hab's auch nur gehört. Ich war da unten ja leider noch nie. Hm. Aber spannend.
Ja. Bevor wir jetzt dazu kommen, zu dem, worauf ich achten sollte, wenn ich einen Komposter beginne und was da drauf soll und was nicht, würde ich noch einmal ganz kurz sagen, was ich nämlich auch noch eben gelesen habe, dass man natürlich auch Hühner zum Kompostieren nutzen kann. Ne? Oder also, dass man halt die Sachen, die man auf den Kompost schmeißt, kann man ja auch zumindest zum Teil als Futtermittel verwenden. Ja. Und das, wenn ich jetzt die Wahl habe, wenn ich jetzt sowieso Hühner habe und ich habe ein paar Essensreste, dann würde ich persönlich die lieber zu den Hühnern geben, als auf den Kompost zu schmeißen. Darauf wollte
jetzt,
ich
hinaus. Ja. Ich dachte erst, du willst die toten Hühner kompostieren.
Das funktioniert auch. Gerade bei so Heißkompostern, also wenn der richtig heiß ist, da zersetzt sich das irre schnell. Aber nein, das war jetzt nicht meine Idee.
In dem Huhn wird das umgesetzt quasi.
So, genau. Ja, ich habe, es hieß sogar Hühnerkomposter, wo man dann die Hühner mit zum Kompostieren nutzt. Was? Ja, doch. Auf derselben Permakulturfarm hatten die das nämlich auch gemacht. Die hatten so ein war das 8 Wochen oder 6 Wochen System, wo dann 8 Felder waren nebeneinander und dann wurde immer was drauf angepflanzt. Und nach der Ernte kamen dann Hühner darüber. Und diese Hühner wurden auch genutzt, um die Kompostmaterialien umzusetzen, bevor die auf die Felder gebracht wurden.
Wer sich das genauer anhören möchte, der kann das in der Permakultur, unserer ersten Permakultur-Folge machen, weil da hat der Nils dieses System ganz genau erklärt. Folge 3 war es, glaube ich.
Ja.
Genau, aber ja, das ist auch so, das habe ich auch gemerkt, als wir den gebaut haben. Man sieht im Video, sind sehr viele Hühner unterwegs. Es kommen halt auch viele Sachen auf den Kompost oder man kann sie auf den Kompost geben, die man auch Tieren zu futtern geben könnte. Mhm. Ne? Also gerade wenn du bei Gemüse so Schnittreste hast, die kannst du halt auch sehr gut irgendwie deinen Tieren geben. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Ne? Wenn man zu viel von allem hat, dann macht es meist kein Problem sein. Aber da muss man halt überlegen, ne? Was ist mir wichtiger, das oder das. Gibt's, glaube ich, keine Patentlösung. Manche Sachen fressen die Hühner. Ne? Gerade was man so im Garten abschneidet, irgendwie so Pflanzenreste, da sind die Hühner jetzt nicht so scharf drauf, wenn die den ganzen Tag Pflanzen vor sich haben. Aber so Küchensachen, da sind schon so ein paar bei, wo die sich ganz, ganz drüber freuen.
So, ich würde jetzt sonst zum letzten Punkt kommen. Mhm. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe noch nie kompostiert, und ich habe mir jetzt den Podcast angehört und mir vielleicht sogar das Video angeschaut und mich dazu entschlossen, super, ich baue mir einen Komposter, habe diesen Komposter jetzt da stehen. Worauf sollte ich denn jetzt dabei achten? Was kann ich draufpacken und was eher nicht?
Also was man nicht draufpacken sollte, sind Gemüse und Obstreste, die mit Pestiziden behandelt wurden, weil die eben genau gegen Mikroorganismen sind. Und die dann dafür sorgen, dass in deinem Kompost diese nicht so aktiv sind. Und dadurch wird natürlich deine Umsetzung gefährdet oder verlangsamt. Und dann kann es dafür zu führen, dass der Kompost nicht richtig arbeitet. Deshalb behandelte Reste, sei es jetzt Obst oder Gemüse, die gehören eigentlich nicht auf einen guten Komposter.
Das erinnert mich gerade daran, mein alter Erdkundelehrer hatte das nämlich einmal gesagt, dass die Bananenschale eigentlich in den Restmüll gehört, weil die so voller Pestizide ist und nicht auf den Komposter.
Ja. Genau, aber was auch viele sagen, ist, dass Zitrusfrüchte nicht auf den Komposter gehören. Es ist aber, also das, wenn sie unbehandelt sind, dann ist das kein Problem. Weil in der Natur verrottet ja alles. Also, ne, wenn die vom Baum fallen, dann verrotten die ja auch. Das dauert halt bei denen ein bisschen länger, weil die ätherische Öle in der Schale haben und die halt dafür sorgen, dass das Ganze, das kann halt dann schon mal ein Jahr oder zwei dauern, bis so Orangenschalen zum Beispiel verrottet sind. Aber das funktioniert auch. Wenn man das weiß, dass es ein bisschen länger dauert, dann weiß man auch, okay, das liegt nicht daran, dass das jetzt irgendwie schlecht für meinen Komposter ist, das dauert halt einfach ein bisschen länger. Ansonsten, ja, vieles, was so in der Küche anfällt, ne, wie Eierschalen, Kaffeesatz, kommt natürlich auch an, wie viel Kaffee man trinkt. Jetzt, wenn man sehr viel davon nimmt, ist, glaube ich, nicht mehr so gut, weil es halt sehr dicht ist. Aber sonst, es gibt auch manche, beim Laub muss man immer ein bisschen gucken. Ne, so kommt man jetzt gerade im Herbst, haken die Leute ja gerne Laub. Und dann könnte man ja wahrscheinlich alle drei Kammern damit füllen. Manches Laub, ich habe es jetzt nicht im Kopf genau welches, da würde ich immer nochmal nachgucken, weil manches ist nicht so gut für den Komposter geeignet. Und da wäre ich auch ein bisschen, das ist aber sowas, womit man, das hat halt auch ein relativ weites CN-Verhältnis, wo man das so ein bisschen wieder mit auflockern könnte, ne?
Ich würde, wenn ich jetzt an Laub denke, würde ich es, gerade weil es so voluminös ist, das eher zum Mulchen nehmen. Ich meine,
genau,
erscheint mir ideal, wenn jetzt in dem Laub keine Samenkörner drin sind, normalerweise ist Laub ja, besteht aus Blättern, da sehe ich dann die Gefahr nicht, dass dort dann ganz viel Beikraut rauskommt und es ist halt eine große, dicke Schicht, die den Boden bedeckt. Von daher.
Genau, es gibt halt manche Laubarten, ich weiß jetzt nicht genau von welchen Bäumen, die sind halt, eignen sich nicht so gut. Da würde ich nochmal nachgucken. Aber ja, genau, wenn man da sehr viel von hat, kann man das ja zum Mulchen nehmen. Aber auch so Rasenschnitt, ne? Wenn man Rasen mäht und der trocken, also ne, wenn der trocken ist, dann kann man den auch drauf geben. Wenn der nass ist, dann hat man halt wieder so sehr enges, dichtes Material, wo nach keine Luft drankommt, und halt ist halt wieder die Gefahr, dass es zu einer anaeroben, also einer ohne Sauerstoff stattfindenden Verfaulung kommt, und dann haben wir das, was wir eben besprochen haben.
Genau, dann arbeiten dort Mikroorganismen, die man nicht haben möchte.
Mhm, genau, deshalb da immer, das geht schon, aber ein bisschen in Maßen.
Da fällt mir gerade was ein, da könnten wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, weil auf der einen Seite möchte man ja eigentlich immer eine aerobe Verrottung haben bei der Kompostierung, ne, beim Mulch. Also eigentlich soll alles immer aerob ablaufen, die aeroben Bakterien sind die guten. Und dann gibt es sowas wie Jauche, eine Brennnesseljauche. Und da arbeiten ja anaerobe Bakterien. Aber ich glaube, das könnte vielleicht jetzt den Rahmen sprengen, und da würde ich mich auch gerne mal was zu einlesen. Wenn euch das auch interessiert, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben an podcast@keep-it-grün.de. Das mal als Einwand.
Was man vielleicht auch noch immer beachten muss, wenn man halt, wenn man Probleme mit Giersch zum Beispiel hat oder irgendwelchen Beikräutern, die man nicht im Garten haben möchte, wenn man die Samen davon da drauf wirft, eigentlich hat man ja, du hast es ja eben schon angesprochen, im Kompost kann es auch schon mal irgendwie 60 Grad werden. Und das kann halt auch dazu führen, dass diese Samen unschädlich gemacht werden, also in Anführungszeichen. So schädlich sind sie ja jetzt nicht. Man will halt dieses Kraut nur nicht in seinem Garten haben. Aber es kann natürlich sein, dass man das dann schön diesem Beikraut hilft, es im Garten zu verteilen. Deshalb muss man da auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwie sein Beikräuter, die man jetzt abgeerntet hat, da reinschmeißt, dass man das nicht dann nachher nutzt. Ist beim Mulchen ja auch das Problem, dass man damit dann die Samen verteilt. Also zum Beispiel dann während der Blüte das oder vor der Blüte das abrupfen oder. Genau.
Ja, oder halt, hast du gerade angesprochen, in einen Heißkompost damit reinschmeißen oder einen Heißkompost
tauchen. In einem normalen Kompost können es ja auch 60 Grad werden, ne? Also das
Eigentlich
sollte es da auch funktionieren, aber es ist halt nicht, dass das ganze Ding komplett dann 60 Grad hat, sondern es ist halt im Inneren so und im Äußeren dauert es ein bisschen länger und ist halt nicht so heiß.
Deswegen würde ich die Sachen ja auch da nach innen schmeißen. Hast du eben kurz angesprochen mit den toten Hühnern. In Australien wenn die tödliche Giftschlangen dort hatten auf der Farm, dann haben die getötet und die wurden dann in den Komposthaufen gesteckt, weil genau in der Hitze, wo die Mikroorganismen sind, da verarbeitet sich das halt schneller. So würde ich das dann auch mit den Beikräutern machen, die man nicht mehr haben möchte.
Du hast mir mal eine spannende Story erzählt zu Zeitungen, ob die auf den Kompost dürfen oder nicht. Erinnerst du dich da noch dran?
Ich erinnere mich dran, dass ich mal einen Audiokurs von Bill Mollison dazu gehört habe. Bill Mollison ist dieser, ja, einige sagen, der Urvater der Permakultur. Er ist das Konzept zumindest geprägt und auch die ersten Bücher zusammen mit Holmgren, David, genau, zusammengeschrieben. Und er hat gesagt, dass die hatten wohl damals dann auch dieselbe Frage gehabt, können Zeitungen auf den Kompost? Und die Frage war natürlich, was ist mit der Druckerschwärze, mit der Farbe, die da drin ist? Ist die schädlich? Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er dort gesagt, in der Druckerschwärze ist nichts, was als schädlich festgestellt wurde. Damals, in den 80er Jahre, war jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel mit Papier, mit Farbdruck und heutzutage ist ja viel laminiert und sowas. Also genau, aber so graue Zeitung, die nur mit Druckerschwärze bedruckt ist, kann man auch drauf packen. Ich muss ehrlich sagen, auch Cevas oder sowas. Oft hat man ja so ein Ceva und dann schmeißt man da seine Schalen mit rein, die man dann, und die, das würde ich einfach mit auf den Kompost schmeißen. Mhm. Ne, so, ja.
Ist halt, oder Kaffeefilter.
Ja, Kaffeefilter, genau. Ich habe immer das Gefühl, das erhöht den Kohlenstoffgehalt, weil das wird ja wahrscheinlich zellulosehaltig sein und dementsprechend.
Genau. Ich glaube nicht, dass da viel Stickstoff drin ist noch.
Nee, glaube ich auch nicht.
Genau, ja, sowas kann auch alles mit drauf. Was, vielleicht kommen wir mal zu den Sachen, also ihr merkt schon, ne, kann extra alles, was irgendwie verrottet und halbwegs natürlich ist, oder was natürlich ist, kann mit drauf. Was nicht unbedingt mit drauf sollte, sind halt irgendwie behandelte Sachen. Ich hatte ja schon das alles mit Pestiziden behandelt ist, auch irgendwie Holz oder so, was behandelt ist, oder alles, wo Kunststoff mit dran ist, weil alles, was man da reinschmeißt, das bringt man nachher halt in sein Beet und das möchte man dann nicht da haben. Auch Asche zum Beispiel, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich würde eher davon abraten, wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht oder wo das Holz vorher herkam. Dann würde ich es auf jeden Fall lassen. Ansonsten fällt dir noch irgendwas ein, was nicht drauf dürfte?
Ja, mir fällt noch was ein, aber ganz kurz. Warum würdest du keine Asche auf den Kompost schmeißen?
Ja, also zum einen, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, kann natürlich sein, dass die Bäume irgendwie schwermetallbelastet waren, wenn es aus Holz ist. Zum anderen hat Asche einen sehr hohen pH-Wert von ungefähr 13 und das... Du willst halt im Kompost immer möglichst neutral, also ungefähr 7 haben. Und wenn du da zu viel drauf packst, dann hebt es diesen pH-Wert halt extrem an, was auch negativ dann sein kann für deine Umsetzung von deiner Biomasse. Und deshalb Vorsicht geboten.
Du hast gerade gefragt, was mir noch einfällt, was nicht drauf kann, zum Beispiel Fleisch.
Genau, das habe ich auch, Fleisch und Knochen sollte man, glaube ich, auch nicht. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Sachen, wo wir jetzt sagen, ja, okay, ist klar, dass es nicht draufkommt, irgendwie Katzenstreu oder so, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch Kompostierbares, ne?
Wo ich aber sage, okay, das gehört da, glaube ich, nicht drauf. Halt auch so, ich würde halt auch kein Holz in großen Stücken da drauf packen. Nicht, weil es schädlich für den Kompost ist, sondern weil es sich halt einfach ewig lange dauert, bis es umgesetzt wird. Und dann hat man halt immer so einen Holzklotz oder so da drin. Deshalb Holz. Ja, ich bin halt auch kein Freund vom Schreddern irgendwie. Das ist halt einfach sehr viel Energieaufwand, um das Zeug klein zu kriegen. Deshalb Holz würde ich auch eher nicht mit drauf
machen. Genau, also da würde ich immer zur Pflanzenkohle tendieren, muss ich sagen. Hatten wir auch schon mal eine Folge zu gemacht.
Die allererste.
Ja, richtig, es ist ja auch bei uns im Namen, Pflanzenkohle, ne? Erwähnen wir dafür relativ selten, dass es da steht. Genau, aber das würde ich, also so würde ich mir das aufteilen, die nicht holzigen Sachen, die kompostierbaren Sachen, ja gut, auf den Kompost, und die holzigen, schwer kompostierbaren Sachen, die zu lange brauchen würden, kann man dann als Pflanzenkohle aufwerten.
Genau, vielleicht dann ganz kurz dazu noch unsere Podcast-Hörer, das sind ja hier uns die Liebsten eigentlich und da wollen wir auch immer schon mal ein bisschen so vorausschauen und Sachen erzählen, die anderen vielleicht auf den anderen Kanälen vielleicht noch nicht zu hören sind, wo du gerade die Pflanzenkohle ansprichst, vielleicht kannst du ja schon mal unser nächstes Video anteasern, was nach dem Kompostieren kommt, worum es da geht.
Richtig, ja, ich habe mir nämlich überlegt, da haben wir gerade beim Thema Pflanzenkohle, weil ich davon so begeistert bin. Was kann man noch alles mit dieser Pflanzenkohle machen, außer sie in den Garten bringen? Und da bin ich darüber gestolpert, dass man daraus Wasserfilter machen kann. Das wird auch in verschiedenen Regionen, vor allem Südostasien oder in Äquatornähe gemacht. Und das scheint ganz gut zu klappen. Und jetzt möchte ich das gerne mal selber ausprobieren und schauen, ob damit Schmutzwasser zu sauberem, klarem, nicht stinkendem Wasser gereinigt werden kann. Darum soll es gehen.
Ich bin schon sehr gespannt. Also ich darf es ja hoffentlich filmen und dann live dabei sein. und ich denke, da können wir auch dann im Podcast die Ergebnisse ein bisschen besprechen und das Video. Mhm. Wenn ihr uns bei YouTube abonniert, dann seht ihr das Video natürlich auch sofort. Okay, ich bin wieder vom Kompost-Thema weggekommen. Fällt dir noch was ein, was man beim Kompostieren beachten muss? Also wir haben jetzt was drauf darf und was nicht, haben wir jetzt gut besprochen. Gibt's noch andere Punkte?
Genau, also ja, ganz kurz noch zu dem, was drauf darf und was nicht. Mhm. Also im Zweifel würde ich googeln, nachschauen, ne, was sagen andere Leute dazu. Ich sag das jetzt, weil mir hat mal eine Frau, die auch auf so einer Permakultur gearbeitet hat, die hat mir gesagt, dass sie ein Projekt in, ich weiß, man soll nicht immer Afrika verallgemeinern, aber sie hat irgendwo in Afrika hat sie ein Projekt gemacht. Und dort hat sie den Leuten auch erklärt, was Kompostieren ist. Und da meinte sie, musste sie erstmal erklären, wirklich, was drauf darf und was nicht. So sowas wie Flipflops sollen nicht auf den Kompost. Ja, aber ich denke, okay, das muss man hier wahrscheinlich nicht erwähnen. Ne? Also alles, was, also im Grunde das, was man normalerweise in den. Gibt es Biomüll eigentlich in allen Gemeinden?
Ich weiß es nicht.
Ah, ne,
keine Ahnung.
Damit bin ich groß geworden. Das ist immer, es gibt Papier, Plastik, Biomüll und Restmüll.
Also sowas wie Papier und Biomüll musst du ja sagen, dass du eine haben willst. Also du musst keine haben.
Ach, das ist freiwillig.
Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob es Gemeinden gibt, wo es das gar nicht angeboten wird.
Ich weiß, in Holland war das teilweise so, dann gab's keinen Biomüll.
Ja, kann auch sein, dass das hier so ist, ne? Aber weiß ich nicht.
Ja, aber sonst, genau, sonst bin ich damit auch durch. Was hattest du gerade als Thema angeteasert?
Ich hatte gefragt, ob dir, also das, was auf den Kompost darf und was nicht, haben wir besprochen, ob dir noch was einfällt, was man beim Kompostieren beachten muss oder sollte.
Ach so. Nö, ich glaube, wir waren eigentlich ganz, ganz gut durch. Hast du noch was auf dem Herzen?
Nee, eigentlich nicht. Super. Guckt euch das Video an. Da gibt's noch ein paar spannende Infos bestimmt, die ich jetzt vergessen habe.
Genau. Oh, eine ganz spannende Info, die du jetzt vergessen hast. Du hast es kurz angeschnitten. Und zwar, dass da immer Hühner rumlaufen. Das war ja schon bei deinem Pflanzenkohle-Video so. Und es gibt ein Huhn, was immer wieder auftaucht. Das ist so ein Huhn, das hat so eine Halbglatze. Ich weiß gar nicht warum. Das ist dieses rote
ein ungünstiger Huhnhaut. Wirbel.
Ja, genau, irgendwie sowas. Und das springt da immer rum. Irgendwann müssen wir das benennen.
Ja, es ist nicht, dass es irgendwie ausgehackt sind, die Federn, da wachsen halt einfach keine, ne? Mhm.
Also. Ja, ist halt wie eine Halbglatze, ne? Die fallen halt irgendwann aus, wenn man älter wird und dann.
Kannst du dich mit identifizieren mit dem Huhn? Noch nicht.
Ja. Nein, natürlich nicht. Ich, sehr großes Vertrauen in meine Haarwachstumsfähigkeit.
Ja, aber das stimmt. Wer Hühner hat, der merkt auch, wenn man irgendwie im Garten nur irgendwas hackt oder so, die kommen direkt angerannt und wollen dann alles picken, was da freigehackt wird. Und sie sind natürlich immer genau da, wo man jetzt als nächstes irgendwie hacken will oder einen Stein hinwerfen will. Also sie stehen dann doch sehr gerne im Weg.
Genau. Wenn ihr irgendwelche lustigen Geschichten habt mit euren Tieren, könnt ihr die auch mal gerne erzählen. Vielleicht können wir die ja mal aufgreifen. Finde ich immer lustig, wenn sowas passiert. Haben wir auch schon mal über das Flummischaf geredet. Das bringt mich dazu. Und zwar hatten wir uns Franz und ich hatten uns darüber unterhalten, dass wir gerne mehr darüber wissen wollen, was geht eigentlich in den Gärten in Deutschland vor? Also was, oder von unseren Hörern vor? Weil wir haben ja immer nur ein begrenztes Bild, was wir sehen. Wir sehen, was bei uns losgeht, bei den Leuten, die wir besuchen. Wir sind jetzt auch ein paar Permakultur-Projekte am Abbesuchen, um zu schauen, was machen die, was kann man davon lernen. Und dazu haben wir einen kleinen Fragebogen mal erstellt, wo man sagen kann, was ist wichtig im Garten und was gibt's bei euch zu sehen. Und wenn ihr möchtet, würden wir uns darüber freuen, wenn ihr da ein paar Sachen eintragt.
Genau, ich werde euch den Link in die Shownotes vom Podcast packen. Da könnt ihr einfach auf den Link gehen. Es sind nicht viele Fragen, es sind offene Fragen. Viele tragt ein, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet, lasst ihr halt frei. Und dann, wenn wir da interessantes Feedback haben, dann besprechen wir die Ergebnisse sicher auch mal hier im Podcast.
Ja, fände ich auf jeden Fall sehr interessant zu hören.
Ja, genau. Also guckt da gerne in die Shownotes rein und füllt jetzt bis zum nächsten Mal gerne den Fragebogen aus.
Super, sonst wäre ich auch jetzt am Ende. Hast du noch was auf dem Herzen, was du sagen möchtest?
Ich bin durch, wie gesagt.
Sehr schön. Ich habe es einfach mal schon angesprochen, ne? Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback und so weiter, podcast@keep-it-grün. Auf YouTube gibt's uns auch, Instagram auch, wir heißen immer gleich. Und die Website wird auch immer besser und mit immer mehr Ratschlägen von Franz ausstaffiert. Damit würde ich sagen, habt noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.